Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen schwungvollen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie nach einer gewissen Absenz und Durststrecke meinerseits, könnte ich sagen, zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor und Unternehmer Leonhard Fischer. Wir erkunden ja wöchentlich die Fieberkurven der Weltwirtschaft und man fragt sich immer, welche Welt ist eigentlich verrückter? Die Welt der Politik oder die Welt der Wirtschaft? Aber vermutlich liegt dahinter ja eine verborgene Logik, die wir immer wieder neu freilegen müssen. Denn es gilt der Satz, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Kommt eigentlich immer gut am Ende. Die Frage ist nur, wann und wie teuer es wird, bis es dann gut kommt. Leonard, ich begrüße dich zu dieser Sendung. Was sind die Themen der Woche, die einen Wirtschaftsmann beschäftigen müssen?
Naja, das Hauptthema dieser Woche ist unfraglich letzten Sonntag die ziemlich beispiellose Reaktion des amerikanischen Zentralbankpräsidenten, der eigentlich dem US-Präsidenten vorwirft, dass er eine Rechtsklage gegen ihn hat, nicht der Präsident selber, sondern das Justizministerium eingeleitet. Da geht es um Fragen beim Bau der neuen Hauptverwaltung der Zentralbank, ob seine Aussagen vor dem Kongress richtig waren oder Lügen drin waren, dass das ein direkter Angriff auf die Unabhängigkeit der Notbanken sei. Es hat einen Riesenaufschrei ausgelöst. Alle Notenbankchefs der Welt haben sich, immer so ein gefährlicher Begriff, wenn ich den immer höre, wenn mächtige Leute sagen, ich stehe solidarisch zu anderen mächtigen Leuten, wird mir immer so ein bisschen mulmig zu. Der Begriff Solidarität unter Mächtigen, den finde ich irgendwie, ich weiß nicht, aber bei mir löst das immer so ein leichtes Zucken aus. Auf jeden Fall haben sich alle anderen Zentralbanken mit Mr. Powell, Jerome Powell, solidarisiert im Kampf gegen den unbotmäßigen Angriff Donald Trumps auf die Unabhängigkeit der Zentralbank. Man muss auch dazu fügen, es hat auch selbst in der Republikanischen Partei Senatoren gegeben, die gesagt haben, wenn das so weitergeht, wörtliches Zitat, würden sie keinen neuen Zentralbankpräsidenten, der durch den Senat bestätigt werden muss, durch den Senat passieren lassen. Jetzt lassen wir mal die Frage außer Acht, ob die Zentralbankpräsidenten in den letzten Jahren nicht so ein bisschen an Größenwahn und Selbstüberschätzung leiden. Der Angriff von Trump war sicherlich rein von der Vorgehensweise so dumm, wie man es nur machen kann. Er hat jetzt gegen zwei Mitglieder des Zentralbankrats der Fed im Grunde genommen Rechtsverfahren eingeleitet. Das sieht nach Hilflosigkeit aus. Das wirkt nicht souverän. Das stärkt die Position der Fed. In den Märkten wurde es zunächst mit ein bisschen Angst aufgenommen, aber neuerdings ist an den Kapitalmärkten eigentlich völlig egal, was auf der Welt passiert. Ob Kanonen schießen oder Spatzen fliegen, die Kurse steigen so oder so. Und darum haben wir auch wieder zum Wochenende, arbeiten wir uns an neue Höchststände in den Aktienmärkten ran. Es gab einen kleinen Schreckmoment. Es löst natürlich die Gefahr aus, die jetzt übrigens auch ein, zwei Banken an die Wand gemalt haben, dass aufgrund dieses Konfliktes zwischen Trump und der Zentralbank die Zentralbank sich vielleicht genötigt sieht, ihre Unabhängigkeit dadurch zu verteidigen, dass sie, obwohl es besser wäre, jetzt wirklich ein Jahr lang die Zinsen nicht senken. Und dass das dann negative Auswirkungen haben könnte. Es ist eigentlich ein völlig unnötiger Kampf, wobei ich durchaus nicht ins Lager derjenigen gehöre, die diese ewige Zentralbank Autonomie ja, aber diese daraus fast schon entstehende Überheblichkeit zu jedem Zeitpunkt unterstützen. Besonders nicht, wenn eine Zentralbank wie die EZB ihre vermeintliche Unabhängigkeit dazu genutzt hat, um politische Programme als Zentralbank umsetzen zu wollen, wie ESG und so weiter und so fort, was ja nicht ihre Aufgabe sein kann. Aber ein unnötiger Konflikt, der die Märkte sehr verunsichert hat, der das große Thema ist, bleiben die Zentralbanken unabhängig? Alle Zeitungen beschäftigen sich damit. Viele sind der Auffassung, dass das vielleicht der Anfang vom Ende dieser berühmten Zentralbankunabhängigkeit der letzten 30, 40 Jahre, ist ja auch eine eher neuere Entwicklung, sei und dass das dann früher oder später zu einer großen Krise führen würde, wenn eben die Politik die Hände auf die Gelddruckmaschinen bekommt.
Zwei Bemerkungen. Erstens, also die Macht Überschreitung der Zentralbankchefs ist ja fraglos ein Thema. Es gibt ein Buch, Fault Lines, des früheren oder immer noch Zentralbankchefs von Indien, Rajan. Und der hat diese These in einem Buch dargelegt und gesagt, die haben abgehoben, sich auch von ihrem eigentlichen Auftrag entfernt. Also eben Fetisch, Unabhängigkeit der Notenbanken, so als ob die über dem Gesetz stehen. Ich weiß es nicht. Und die andere Frage oder der andere Punkt, ja, ist es denn nicht berechtigt, also wenn ich dir zuhöre, hat Trump einfach aufgrund von möglichen Falschaussagen eine Klage eingereicht. Jetzt, ich weiß ja nicht, ob das stimmt,
Der
aber
Trump nicht selber,
ist
er
ja
behauptet,
komisch,
er
nur
ist
schnell, ist ja nur
Justizminister.
komisch, dass, ich meine, es ist ja an sich ein rechtsstaatliches Verfahren. Wieso mischt man sich jetzt da ein? Kann ja sein, dass Trump recht hat oder nicht, oder sehe ich das völlig falsch?
Ich weiß, es ist sehr klug gestellte Frage. Guck mal, natürlich darf ein Zentralbankpräsident nicht sakrosankt sein von rechtlicher Überprüfung. Und ich weiß auch persönlich nicht, ob Jerome Powells Reaktion, ich, Jesus, Märtyrer für die Stabilität des Geldes, Opfer mich auf dem Altar des bösen Trumpschen Rechtswesens, wenn er sagen würde, ja, die haben halt eine Klage eingereicht, ist natürlich Unsinn und ändert meine Meinung überhaupt nicht, wäre auch eine Antwort gewesen. Ich finde, diese übertriebene Reaktion der Massensolidarität der Zentralbanken wegen einer Rechtsklage gegen einen Zentralbankpräsidenten etwas verdächtig. Aber das Vorgehen von der Trumpschen Administration in der Sache Zentralbank ist so dilettantisch, dass man selbst unabhängig von der Frage, ob da vielleicht mal ein Punkt ist, auch zu sagen, Kinder, ihr seid zwar unabhängig, aber ihr könnt auch nicht machen, was ihr wollt, ob so eine Diskussion nicht vielleicht gut wäre, dann hat Trump sie aber völlig falsch angegangen. Du kannst nicht gegen zwei Mitglieder deines Zentralbankrats Rechtsstreitigkeiten loslassen, die hochgradig fragwürdig sind. Das ist
Und
ja
ich
im
würde
Grunde
ganz
genommen
einfach,
das, was Trump die ganze Zeit der Biden-Regierung vorgeworfen hat, was ihn selber betroffen hat. Ich glaube, hier passiert gerade etwas in Amerika, das eigentlich sogar auf eine gewisse Weise eine Schwäche, beginnende Schwäche Trumps, oder ich nenne es die beginnende Götterdämmerung Trumps zeigt, der mit jedem Tag, mit dem die Midterm-Wahlen näher kommen, nicht gerade sehr populär ist im Moment im Inland, dessen Aktionen immer aggressiver werden. Vieles von dem, was der vorhat, ist ja gar nicht dumm oder schlecht, aber sein Vorgehen wird immer erratischer. Und im Falle der Zentralbank ist es einfach extrem unklug, das so anzugehen, wie er
Also
das gemacht
lass
hat.
mich hier eine kleine Gegenthese einwerfen, aber eben aus großem Abstand gesagt. Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich um eine Klage der amerikanischen Regierung gegen den Notenbankpräsidenten aufgrund von irgendwelchen Aussagen. Und da finde ich es natürlich schon noch entlarvend, wenn dann dieser Notenbankpräsident sagt, ja, das ist jetzt ein politischer Angriff auf die Unabhängigkeit. Er hätte auch sagen können, aha. Wir nehmen das zur Kenntnis, da gibt es eine Klage. Ich stehe auch nicht über dem Gesetz, man kann ja gegen mich klagen. Ich weise natürlich die Vorwürfe zurück, aber ich habe größtes Vertrauen in die amerikanische Justiz und werde meinen Auftrag im Rahmen des Gesetzes weiter verfolgen. Ich finde es eben, ich habe das in der Schweiz etwas verfolgt, wo eben jede Kritik an der Nationalbank und auch sachlich stichhaltige Kritik, sofort hat man diesen riesen Schutzschirm hochgezogen und gesagt, das ist ein Angriff auf die Institutionen. Und das ist natürlich ein ganz alter Trick, auch von Politikern, hört man auch in der Europäischen Union, in Deutschland, wenn man sagt, sie sind als Politiker eine Flasche, dann sagt der Politiker, das ist ein Angriff auf die demokratischen Institutionen. Also da verwechseln bestimmte Funktionsträger sich mit der Funktion. Und das könnte, aber eben, du bist da näher dran, das könnte natürlich schon auch ein Indiz sein, das eigentlich den Punkt von Trump bestätigt, dass diese Notenbankchefs tatsächlich etwas das Gefühl haben, sie seien so über den Dingen, dass man gar nicht gegen sie klagen kann. Nur schon die Klage ist ein Beweis dafür, dass das ja politisch motiviert sein muss. Jetzt ist es vielleicht politisch motiviert, I don't know, aber das müssen ja dann die Gerichte klären.
Also meine Auffassung ist, das ist politisch motiviert. Darum halte ich es für unklug. und Trumps Vorgehen. Ich finde aber auch die Reaktion von Powell ganz im Sinne dessen, was du gesagt hast, ebenfalls unklug und geradezu kindisch. Natürlich hätte er souveräner reagieren können, als sich schon zum Märtyrer am Kreuze der Zentralbankunabhängigkeit selber zu deklarieren, was immer peinlich ist. Und dann kommen alle anderen Zentralbanker der Welt und erklären ihre Solidarität, was das für ein Quatsch auch immer bedeutet, das Wort Solidarität. Gehen sie dann alle mit ihm ins Gericht oder würden sich im Notfall gemeinsam beurteilen lassen? Nein, nein, die Reaktion der Zentralbanken ist entlarvten, aber das Vorgehen Trumps auch. Ich finde an dieser Geschichte bedauerlich, dass die Eliten, in diesem Falle die politische Elite repräsentiert durch die Trump-Regierung und ihn selber, und die Zentralbank-Elite, dass beide eigentlich sich kindisch verhalten, unsouverän verhalten und damit die Zweifel, die wir in der Bevölkerung haben könnten gegen das, was da abgeht, bestärken und nicht mindern. Und von daher ist es eine peinliche Aktion. Sie ist aber sozusagen das Gesprächsthema die ganze Woche über gewesen. Und jetzt kommt eben die Antwort, wo einige Banken sagen, und jetzt wird die Zentralbank sagen, jetzt gibt es erst recht keine Zinssenkung, Donald Trump, auch wenn sie vielleicht nötig sind, jetzt machen wir es erst recht nicht. Ich hoffe, dass das nicht der Fehler der Fed sein wird, jetzt in kindischer Kleinkrämerei zu meinen, ihre Geldpolitik jetzt nach dem Kampf um ihre Unabhängigkeit ausrichten zu müssen. Und ich hoffe, dass sie souverän genug ist, um die Entscheidungen zu treffen, die getroffen werden müssen. Denn an dem Argument, dass in Amerika die Zinsen relativ hoch sind, es gibt zumindest legitime Gründe dafür.
Und wir zwei, wir sind ja sozusagen die gewöhnlichen Leute aus dem Volk. Und
Ja,
für uns
genau.
hat es ja auch etwas Tröstliches, wenn wir sehen, dass da die Masters of the Universe sich auch in peinlichsten Kindergartenmanövern hier verstricken. Das macht es ja geradezu menschlich. Nun gut, kommen wir zum zweiten Thema. Du hast mir da ein paar Stichworte zugeworfen. Ich muss dir gleich sagen, ich habe davon nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich versuche das hier abzulesen, was ich mir notiert habe. Stablecoin, Genius Act, Zahlungsverkehr, Banken dagegen. Aber das muss sich um ein wichtiges Thema handeln. Was ist es?
Es ist zumindest ein Thema, das in Kreisen der internationalen Finanzwelt diskutiert wird, in Kreisen der Wirtschaft, besonders der Börsen, also der wirklich bankorientierten Zeitungen und in gewissen akademischen Zirkeln mit einer ganz spannenden Frage stehen, wie vielleicht vor einer Revolution des gesamten Zahlungsverkehrs und der Art, wie wir Geschäfte machen. Lass es mich ganz simpel ausdrücken. Wenn wir Gelder aneinander überweisen, dann gehen wir zu einer Bank und die Bank schickt das zu einer anderen Bank und das läuft über die Zentralbank. Warum steigt der Goldpreis im Moment so? Der Goldpreis und der Silberpreis steigen seit 3, 4 Jahren, weil die EU gedroht hat, wir nehmen den Russen ihr Geld weg, was sie bei uns hinterlegt haben. Also ihr erspartes Eurovermögen. Die Amerikaner mit dem Dollar machen das selber. Also sucht die Welt Alternativen von diesen Währungen. Das bedroht die Rolle des Dollars. Und der Finanzminister Bessel, der das hervorragend erkannt hat, hat daraufhin im Sommer eine ganz spannende Regulierung gemacht. Er hat gesagt, ich erlaube einen neuen Markt für Kryptowährungen. Das heißt, wir können Transaktionen direkt über den Computer machen. Wir brauchen keine Bank mehr dazwischen. Du musst dein Konto nicht mehr bei einer Bank halten. Du könntest dein Geld in diesen sogenannten Stablecoin-Kryptowährungen haben. Damit die aber wirklich stabil ist, muss diese Stablecoin-Währung, also diese künstliche Währung, muss durch amerikanische Staatspapiere als Sicherheit hinterlegt sein, zu jedem Zeitpunkt. Das ist natürlich eine brillante Idee, wenn also ein Staat Angst davor hat, Dollar zu kaufen, weil wir sie, oder Euros, weil wir sie ihm potenziell klauen, wie die Russen das gerade erleben mussten. Kann ich aber diese Stablecoins ja potenziell kaufen, womit ich faktisch US-Dollar habe. Ich muss aber meine US-Dollar nicht in Amerika hinterlegen und niemand, kein zentrales System, kein Euroclear, kein SWIFT, wo Bankzahlungen rüber abgewickelt werden, kann mehr gegen mich verwandt werden. Als Staat, als Bürger, als alle. So, und dieser Markt, so fürchten die Banken, könnte eine Revolution auslösen, indem zunehmend Menschen ihre Gelder von den Bankkonten abziehen und in diese neue Kryptowelt, nicht Bitcoin, sondern in diese sozusagen stabile Kryptowelt, die auch reguliert ist, darum heißt Genius etwa ein Regulierungsakt, reintun. Und jetzt tobt eine Schlacht im Senat, amerikanischen, ob diese Stablecoins Zinsen zahlen dürfen. Du bekommst ja Zinsen für die Staatspapiere, die du kaufst, aber die Banken wollen um jeden Preis verhindern, dass diese neuen Anbieter Zinsen auf diese Stablecoins zahlen dürfen. Und zurzeit ist ihre Lobbykampagne im US-Kongress sehr erfolgreich. Und wenn eine Industriegruppe mit dieser Verzweiflung gegen etwas Natürliches ankämpft, nämlich das Recht, dass wenn du Zinsen kriegst, du auch Zinsen weitergeben kannst, klingt ja nicht besonders unlogisch, wenn man das darf, das um jeden Preis zu verhindern. Was zeigt dir das? Und das ist eigentlich nur meine Geschichte. Die Banken werden nervös. Es könnte eine komplette Revolution im internationalen Zahlungsverkehr geben, ausgelöst durch diese Regulierung, die die Amerikaner machen. Das ist ein ganz sperriges Gebiet und ich weiß, stellt sich die Frage, was hat das mit mir zu tun? Na ja, man würde, wenn man das weiterdenkt, könnte es in 5 oder 10 Jahren, genauso wie künstliche Intelligenz die Prozesse in den Firmen verändert, die Welt um uns verändert, die Medienlandschaft verändert, könnten diese technischen Revolutionen, wenn sie dann auch regulativ, wie durch diesen Genius Act begleitet werden, die gesamte Art, wie das Finanzsystem funktioniert, dramatisch revolutionieren, was große Auswirkungen auf alle Finanzplätze, auch wie Zürich oder andere, haben könnte, nicht haben muss. Ich sage das einfach nur, damit wir auch so ein bisschen Anfang des Jahres in die ganz weite Zukunft mal schauen.
Jetzt eine Frage aus der ganz unteren Schublade der Erkenntnis. Jetzt heißt ja dieser Coin, der heißt der Stablecoin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, stehen da jetzt Staatspapiere dahinter. Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren gelernt, es
Amerikanische,
gibt ja
ja.
eigentlich nichts Unstabileres als Staatsfinanzen. Frage ist, Stablecoin, ist das jetzt ein Gaunerwort? Also quasi, wenn man bei einem Coin schon sagen muss, dass er stable ist, dann ist er ja sowieso instable. Oder haben diese Stablecoins tatsächlich eine größere Stabilität jetzt aufgrund dieses amerikanischen Konstrukts?
Naja, gut, die bisherigen sogenannten Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, die wir viele kennen, leben ja nur vom Angebot und Nachfrage. Sie haben überhaupt nichts hinter sich liegen, also keine Sicherheit durch irgendetwas. Eine Währung hat den Wirtschaftsraum, in dem es zirkuliert. Und eine Staatsanleihe aus Amerika hat den amerikanischen Staat und den amerikanischen Steuerzahler im Grunde genommen als Sicherheit. Stablecoin heißt, dass du eine neue Art von Kryptowährung kreiert, die gedeckt ist. So wie früher, als das Geld kreiert wurde. Wir müssen immer zurück, als das heutige Geld kreiert wurde, hat man damals eine Golddeckung gemacht. Unser Geld war auch mal eine Art Stablecoin vor 150 Jahren, als man sagte, okay, ich gebe Papiergeld aus, aber dieses Papiergeld ist gedeckt durch Goldreserven bei der Zentralbank. So, und in diesem Falle geht man eigentlich denselben Weg. Man kreiert eine völlig neue artifizielle Währung, diesen Stablecoin. Und der Trick der Amerikaner ist, damit er regulatorisch akzeptiert wird, muss er durch amerikanische, nicht europäische, durch amerikanische Staatsanleihen, also durch den Dollar gedeckt werden. Was ist der Plan dahinter? Warum erzähle ich diese Geschichte? Ständig sitzen wir hier und diskutieren darüber, dass das Vorgehen der EU, den Russen die 210 Milliarden aus Euroclear zu klauen, eine Dummheit ist. Und zwar nicht, weil es moralisch oder politisch oder sonst wie gerechtfertigt sein könnte, sondern weil es unklug ist, dass man damit allen Ländern der Welt sagt, hey, warte mal, wenn du dich mit der EU anlegst oder mit den Amerikanern, dann nehmen die dir deine Währungsreserven weg, weil du musst sie ja bei denen liegen haben, bei diesen Zentralverwaltungsstellen. Das hat den Dollar als Weltreservewährung angegriffen. Darum steigen Gold und Silber. Gold und Silber steigen, weil die Zentralbanken der Welt das im Moment kaufen wie verrückt. So, jetzt gehen die Amerikaner hin und sagen, wir machen einen Stablecoin und der muss durch amerikanische Dollar in amerikanischen Schuldtiteln des Staates gedeckt sein. Damit sichern sie ja auch für eine zukünftige Welt von Kryptowährung potenziell den Dollar als Reservewährung ab. Nur du als Käufer hast zwar dann faktisch Dollar, aber du kannst nicht sanktioniert werden, weil du dich in dieser sozusagen von der Regierung getrennten Kryptowelt bewegst. Das ist eigentlich die ganze Idee dahinter. Und wenn man dann auch noch Zinsen auf diese Stablecoins zahlen könnte, dann stellt das eine veritable Bedrohung fürs Bankensystem dar. Und darum wehrt sich gerade das amerikanische Bankensystem mit aller Macht
Ja,
gegen diese Stablecoins.
und nur ganz kurz, ist es das, wirklich nur ein, zwei Sätze,
Ja.
ist das jetzt ein Vorteil gegenüber den herkömmlichen Bitcoin? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dort ja geradezu der Reiz, dass das eben Nachfrage- und Angebotsgetrieben ist. Das wird geschätzt von den Krypto-Bekannten, die ich habe, die sagen, das ist genau der Trick, der Charme, dass das völlig außerhalb dieser staatlichen Bezüge ist. Wie beurteilst du das? Ist denn dieser Stablecoin jetzt ein richtiger, auch in diesem Kryptomarkt? Ist das ein Trumpf? Ist das eine Trumpfkarte oder ist das eine Niete?
Der Bitcoin, Roger, ist ein Spekulationsobjekt. Das sagen ja deine Bitcoin-Anhänger auch. Sie finden toll, dass es ein Spekulationsobjekt ist und dass es eigentlich an nichts gebunden ist, erst recht an keinen Staat. Das ist so ein kleiner, ich sag mal, spätberufener Finanzanarchismus der Millennial-Generation. Die sind ja die Hauptkäufer, also die 30- bis 50-Jährigen. Der Stablecoin ist etwas anderes. Der ist, wenn er reguliert wird, eine Veränderung der Mechanik des internationalen Zahlungsverkehrs. Und um es noch einmal ganz klar zu machen, in einer Welt, in der du Zahlungen an deinen Geschäftspartner nach Vietnam über dieses neue Stablecoin machst, involvierst du nicht mehr das Bankensystem, du involvierst nicht mehr SWIFT, du involvierst nicht mehr Euroclear, du involvierst keine dieser Zentralstellen
Aber
mehr.
du stärkst den
Und damit bist du
amerikanischen
auch nicht von
Staat.
denen abhängig, ja?
Aber du
Aber
stärkst den amerikanischen Staat, weil das
das
eben dann
ist
mit
der Trick.
diesem.
Die Amerikaner geben dir was und nehmen dir gleich wieder was zurück. Dann
Ja.
könnten die Europäer natürlich auch einen eurobasierten Stablecoin. Dann gibt es Wettbewerb dieser Währung. Das wäre übrigens nach der Theorie der liberalen Monetaristen des 19. Jahrhunderts das erstrebenswerte Ziel ist. Nicht eine Währung, sondern konkurrierende Währung. Ich erzähle diese Geschichte einfach deshalb, weil ich glaube, es passiert im Moment viel mehr,
Ja.
als dass nur der Goldpreis steigt, in Bezug auf eine weltweite Finanzordnung, in der unsere Dominanz der Infrastruktur dieser Finanzordnung von den Ländern außerhalb unserer Welt in Frage gestellt wird, auch durch unsere eigenen Fehler. Das ist nur ein weiteres Element daran. Es könnte eine Revolution auslösen. Es gibt intelligente Marktbeobachter, die sagen, das könnte dazu führen, dass wir in 10 Jahren ein völlig anderes Finanzsystem haben als heute. Ich weiß, das ist jetzt
Interessant.
sperrig und
Ja, nein, 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 ist interessant. Also
es ist
mein
aber
Pegel
mal
des
einfach mal
Unwissens,
interessant zu sehen, was alles
ja,
passiert.
meinen Pegel des Unwissens hast du schon markant gesenkt. Das heißt nicht, dass ich schon rauskomme, aber ich sehe jetzt klarer, was ich nicht verstehe. Kommen wir zum letzten Punkt. Können wir nur noch kurz ansprechen. Die Zeit schreitet voran. Pessimismus, Pessimismus ist die Seuche unserer Zeit. Ich halte gleich dagegen. Nein, Moralismus ist die Seuche unserer Zeit. Aber der Economist findet, Pessimismus ist die Geisteskrankheit dieser Tage.
Ja, er hat einen Artikel geschrieben, der auch wirklich ganz flüssig und locker dahergeht und an dem auch eine Menge dran ist. Also jetzt gehen wir mal einfach zu den Fakten, von denen dieser Artikel ausgeht. Er sagt, wir hatten selten ein so hohes Misstrauen in der jungen Generation gegenüber dem Prinzip der Marktwirtschaft. Ehrlich gesagt, über die Hälfte in den letzten Umfragen der amerikanischen Jugend zwischen 18 und 25 sieht den Marktwirtschaft und den Kapitalismus kritisch. Der ganze Mondami-Wahlkampf in New York war darauf ausgerichtet. Zweitens, wir haben, und das ist besonders perplex in Amerika, wie seit langer Zeit nicht mehr einen unheimlich hohen Anteil der negativen Konsumentenstimmung. Das ist in Amerika deshalb überraschend, weil die Wirtschaftswachstum zwischen 2,5 und 3% haben. Wir in Deutschland sind bei null. Trotzdem ein hoher Pessimismus. Wir haben diese Theorie, die jetzt überall herumgereicht wird. Die Inflation in Amerika ist viel zu hoch. Die liegt bei 2,7%, 2,8% mit 2,5, 3% realem Wirtschaftswachstum. Ich finde, das sind tolle Daten. In Europa haben wir 2% Inflation, ein bisschen weniger, mit mehr oder weniger ein halbes Prozent Wirtschaftswachstum. Dieser Pessimismus So schreiben sie, oder dass die junge Generation sich fragt, lohnt es sich überhaupt noch zu studieren? KI wird uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Dann, dass allen Umfragen in den großen westlich, also in den großen Industrieländern, die Meinung herrscht, dass die nächste Generation es schlechter geht als der jetzigen. Also so ein strukturelles Unwohlsein, wenn du mal das Wort Pessimismus nicht benutzen willst, dass das so dieser Artikel eine der größten Gefahren für die Wirtschaft. Und dann wird es natürlich typisch Economist, muss er wieder politisch auch ausholen, auch für die Politik, weil genau dieser Pessimismus würde den sogenannten Populisten in die Hände spielen. Ich fand den Artikel aber deshalb interessant, weil die Ausgangsbasis, welche Schlussfolgerung du auch immer ziehen willst, dass wir in einer Phase sind, in der, obwohl es uns eigentlich sehr gut geht, den Amerikanern auch noch wirklich sehr, sehr gut mit enormem Wirtschaftswachstum seit Jahren, immer weiter steigenden Aktienkursen und so weiter und so fort, ein Unwohlsein in der Bevölkerung um sich greift, das natürlich schwer erklärbar ist und das schon des Nachdenkens wert ist. Denn früher oder später, ich sag's mal, ich mach's mal ganz salopp. Wenn die Mehrheit der Menschen ein schlechtes Bauchgefühl über ihre Zukunft hat und zur selben Zeit die Aktienkurse jeden Tag neue Höchst erreichen, dann wird eine der beiden Seiten nachgeben müssen. Entweder wird die Mehrheit der Menschen sich wieder ein bisschen optimistischer fühlen oder die Aktienkurse werden sich dem Pessimismus der Menschen anpassen. Aber diese Divergenz ist schon etwas, sagen wir mal, Überraschendes.
Sehr interessant. Könnte man natürlich jetzt auch noch lange diskutieren, aber wir setzen hier mal einen Punkt. Leonhard, ganz herzlichen Dank. Ja, Pessimismus, das Unbehagen des
Wie heißt der
Bergsteigens.
alte Börsenmann im Fernsehen, der immer gesagt, Pessimismus ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst.
Das Unbehagen des Bergsteigers nach dem Erreichen des Gipfels. Er weiß, es kann nur noch abwärts gehen.
Ja, das
Vielleicht
ist die Schweizer
beschleicht
Interpretation.
einige bei uns dieses Gefühl. Zu Recht, weil sie natürlich sehen, ich glaube, in Vietnam, in China ist der Pessimismus weniger stark ausgeprägt. Aber in den wohlstandssaturierten Gesellschaften mit den unüberblickbaren Schuldenbergen und so weiter. Also ein großes Thema. Vielleicht können wir in der nächsten Sendung dann nochmal drauf zurückkommen. Ist ja auch philosophisch und theologisch anspruchsvoll. Leonhard, ganz herzlichen Dank für deine
Danke.
Ausführungen, für diese Schleuderfahrt durch die Fieberlandschaften der Weltwirtschaft. Ich freue mich, in einer Woche sind wir wieder bei den Schlagzeilen der Weltwirtschaft dabei.
Danke, bis dann. Ciao.